Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Ich möchte nach Berlin gehen.
Wann denn?
Es kann dauern, wenn man mich nicht mehr braucht.
Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Film Neubau, der jetzt in den Kinos läuft. Untertitel ist ein Heimatfilm und das Ganze ist so etwas wie ein Porträt eines Lebens als Transmann in Brandenburg. Und der Hauptdarsteller und Drehbuchautor Tuki Royal ist heute zu Gast in Queers Berlin. Danke, dass du da bist. Hallo, grüße dich.
Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja, bevor ich jetzt den Film erzähle, das Ganze ist ja so eine Geschichte, ja, eines Sommertages oder mehrerer Sommertage in Brandenburg. Erzähl du mal, worum geht's in dem Film?
Ja, es geht in dem Film um verschiedene Figuren, die auch miteinander verwandt sind. Also Markus Havemann und seine zwei Großmütter, die eine Familie darstellen und deren Beziehungen untereinander und auch wie sich der Sommer sozusagen auf die auswirkt. Und es kommt auch eine neue Person dazu oder in die Region in Brandenburg auch zurück und es bauen sich da auch neue Beziehungen auf. Und dieser Film begleitet die Figuren eigentlich durch diesen Sommer und guckt sich an, was das mit deren Leben macht, wie was Vergänglichkeit für eine Rolle spielt, was Pflege in der Familie auch bedeuten kann und auch Liebe, also wie man auch wie die Figuren eigentlich auch versuchen, eigentlich aneinander, also sich zu halten im Sinne von zu stützen und aber auch zu behalten eigentlich oder auch einen Abschied machen zu müssen, ja.
Das fand ich so ganz schön, weil der Film, der hat ja auch so was Melancholisches, ist auch so ein langsamer Film, also hat so was Kontemplatives auch, aber ich fand das so ganz schön, also gerade wenn man jetzt, weil der Hochsommer ist ja jetzt vorbei, aber dass man da irgendwie so einen Eindruck bekommt, so von von so einer Sommerstimmung, sage ich jetzt mal, aber gleichzeitig ist es halt auch sehr melancholisch. War euch das dann wichtig, das auch so gut zu inszenieren oder kam das jetzt irgendwie erst so in der Arbeit dann?
Ja, ich glaube, dass es stellt sich halt eine andere Zeitlichkeit, finde ich, immer her, wenn man im Sommer aufs Land fährt. Also irgendwie sind die Rhythmusfragen sind andere als aus einer stickigen Großstadt raus, genau. Und damit zieht sich so ein Tag auch länger und ich habe immer das Gefühl, man tritt sozusagen auch dann in ein anderes Verhältnis zur Landschaft und das Verhältnis ist dann sehr kontemplativ oder so nehme ich das zumindest wahr, denkt man dann, ah ja, es ist ja vermeintlich ruhig, man möchte vermeintlich sozusagen in die Ruhe und Erholung an See fahren, liegt dann am See und stellt natürlich nach einer Weile fest, es ist eigentlich auch gigantisch laut, weil die Pappeln rauschen total doll, selbst wenn man da allein ist, ne, und dann kommen wieder die Kraniche vorbei und
das sind so andere Geräusche als in der Stadt.
Ja, es ist sehr, sehr laut. Irgendwie genau stellt man dann fest, Anni, es ist doch eine unglaubliche Betriebsamkeit, auch weil es sind hier drei Rasenmäher in der Nähe an und da hinten versucht sich irgendwie, versucht die Landwirtschaft irgendwie schnell dem Regen zuvorzukommen und die Ernte irgendwie reinzuholen. Also und das ist, glaube ich, das versucht der Film schon, sich eigentlich auch sinnlich mit dieser Landschaft irgendwie in eine Beziehung zu treten. Und man kann sagen, dass die Kameraarbeit, also die Bildgestaltung, die Smina Blut gemacht hat, die ist sehr daran interessiert, aus einer relativ geringen Distanz eigentlich mit den Figuren durch ihre Tage mitzulaufen. Und das sind in dem Sinne dann auch sehr für den Schnitt auch dann, den Antonella Sarubi gemacht hat, das sind dann auch sehr lange Einstellungen. Aber für uns waren die, gehören die eigentlich zu diesem Gefühl des Sommers im ländlichen Raum dazu, ja.
Nee, ich fand es von der Stimmung her ja auch sehr, sehr, sehr schön. Ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, nun ist der Film ja auch, obwohl das jetzt nicht so offen thematisiert wird, aber es ist ja so die Geschichte eines schwulen Transmanns in Brandenburg, der ja auch so überlegt, nach Berlin zu gehen. Das haben wir ja im O-Ton auch gehört. Mhm. Es gibt ja eine Szene drin, da sind, glaube ich, zwei Amerikaner, sind das, glaube ich, in so einem Café
Touristen.
Mhm. Und das sieht man in der Szene so, wie der Hauptdarsteller, also du, dann so, also es war so mein Eindruck, so überlegt, die beiden anzusprechen und dann auch so ihnen so folgt und so. Ich habe mich dann so gefragt, war das auch für euch jetzt so ein Thema, also so nach dem Motto, dass man sich da in Brandenburg auf dem Lande dann so als jemand, der nicht ganz so in den Mainstream der Gesellschaft passt, auch so ein bisschen allein fühlen kann, so ein bisschen einsam fühlen kann?
Ja, das ist eigentlich schon auch eine gewisse Bilanz eigentlich für, ich finde auch, das mitunter nicht gut funktionierende Verhältnis oder den, sagen wir mal, Kulturaustausch zwischen Berlin und Brandenburg, weil ich den schon auch, und das ist auch eine, so auch eigentlich eine Selbstkritik sozusagen für meine letzten 10 Jahre hier in Berlin erstmal schon irgendwie mit einer gewissen Arroganz eigentlich auch auf die Provinz dann guckt oder auf den ländlicheren Raum guckt und auch also wirklich freche Style-Kategorien irgendwie anlegt.
Du meinst, dass sie alle so provinziell sind und rechtsradikal und so weiter und so fort?
Ja, und nicht so aussehen, wie man irgendwie, keine Ahnung, im Berghain in der Schlange stehen muss und dies und das irgendwie die Socken falsch tragen und so weiter und so fort. Und das sind ja wirklich, muss ich sagen, so Kriterien, die man da aneinander irgendwie anlegt. Das klingt da für mich ja irgendwie alles wie Schulhof, 6. Klasse eigentlich. Und das Machtgefälle ist an der Stelle immer sehr, sehr groß, weil der Provinz ja dann irgendwie unterstellt wird, sie werden irgendwie unengagiert, viel dümmer und so weiter und so fort und hätten ja von nichts eine Ahnung, stecken in den ganzen Diskursen nicht drin und sitzen zu weit weg von den tollen Shoppingmöglichkeiten. Und das stimmt ja irgendwie nicht. Also die haben ja auch einfach ein Ungleich. Mitunter kommt drauf an, wie die Dorfstrukturen sind oder sowas, aber auch ein mutigeres Engagement, sind in ganz anderen Mehrheits-Minderheitsverhältnissen mitunter oder führen einfach lange ein Engagement. Irgendwie in Potsdam zum Beispiel gibt es den Verein Andersartig e.V., die machen seit 1994 einfach eine unglaublich gute LGBTIQ-Arbeit. Und es ging schon irgendwie auch darum, das nochmal zu honorieren und irgendwie auch von der Schwierigkeit an der Stelle zu sprechen, da kommen diese zwei amerikanischen Touristen vielleicht aus Berlin oder sowas, vielleicht sind das Expats, vielleicht ist das so ein Berghain-Publikum und so und man könnte denken, ja, das ist ja eine Community, aber es stellt sich eigentlich nichts her so und es gibt auch Probleme der Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten untereinander in einem Raum, der kein Clubraum ist so. Und ja.
Aber trotzdem die Frage, es ist ja so, das hatte ich halt irgendwie so ein bisschen so rausgelesen, dass ja schon ich mir vorstellen könnte, dass man sich dann manchmal in auf dem Lande, wo es halt nicht so viele Möglichkeiten gibt, also es ist ja jetzt nicht die Kritik an dem Lande als solches oder an den Menschen oder so, aber dass man sich dann schon nochmal eher allein fühlen kann. Gut, man kann sich auch in Berlin allein fühlen, das ist natürlich schon auch, aber hier hat man natürlich schon mehr, sagen wir mal, Begegnungsmöglichkeiten. Ja. So, ne? Und ich habe bei dem Film so rausgelesen, so, naja, gut, okay, also das ist auf dem Lande natürlich auch ein bisschen schwierig oder schwieriger, sagen wir mal.
Ja, ich finde das ist ja ambivalent, weil das jetzt in dem Fall sozusagen von dem Markus Havemann so ist, dass man sagen muss, der kommt ja, die Familie, in der der lebt, das ist ja eine lesbische Beziehung sozusagen mit einem Generationssprung dazwischen. Also insofern stellen die Großmütter und er zu Hause ja sowieso schon eine queere Familie dar. Vor der müsste man jetzt erstmal nicht weglaufen. Ich verstehe, dass man natürlich trotzdem auch vielleicht nochmal eher so Gleichaltrige oder sowas kennenlernen möchte. Und das Problem scheint mir so zu sein, der war halt einfach noch nicht in Berlin. Das müsste vielleicht einfach mal probiert werden. Also auch probiert werden, um es dann durchzuhaben oder was daran zu finden oder zu sagen, ist ja gar nicht groß genug. Ich muss ja sowieso noch, ich muss nach New York. Das mit Berlin war viel zu klein oder sowas. Oder Ach nee, ich habe das jetzt 4 Jahre gemacht. Ich möchte jetzt zurückgehen in die Uckermark und brauche eigentlich Tomaten vorm Küchenfenster oder sowas. Das könnte ja alles möglich rauskommen. Das Problem scheint ja, dass er es einfach nicht probiert hat. Aber ungleich muss man auch sagen, hat er mit den Großmüttern einfach auch ein sehr, er hat natürlich auch ein gutes Leben da, weil er von denen gebraucht wird. Und die Frage ist natürlich, wenn er jetzt nach Berlin zieht, auch, ja, da kennt er jetzt erstmal niemanden, sonst wäre er ja schon mal auf Besuch da gewesen oder so. Also wie schnell kommt man da eigentlich an Beziehungen auch, die einem, ja, die einem so viel Aufmerksamkeit irgendwie und so viel Bedeutung auch einfach zumessen, ne?
Na, ich will nicht zu viel vom Film verraten, aber es ist ja so, dass er dann einen Vietnamesen kennenlernt, ne, und da kommt ja auch eine Stelle vor,
ja, Deutschen.
Deutsch-Vietnamesen, genau, ja. Und wo er dann fragt, warst du schon mal in Berlin, und dann sagt der Vietnamese, ja, 5 Jahre, und jetzt ist er ja wieder zurück dann in der Uckermark, was ich auch ganz interessant fand, so als Umdrehung.
Ist eine Rückkehrergeschichte.
Genau, dass der dann wieder zurückkehrt. Ja. So. Also da ist ja viel so von diesem, ich sag mal, Gegensatz Großstadt, Provinz oder ländlicher Raum da drin. Ich würde dich gerne mal fragen, du hast ja auch 5 Jahre, glaube ich, in New York auch gelebt. Auch.
Oh nee, das wäre ja was.
Das wäre was? Nee, hast du nicht? Okay,
nein,
dann war das eine.
Ich war gar nicht so lange.
Aber du warst schon mal in New York,
ja,
da, ne?
Ich war 2-mal da. Ich war während meines Studiums hatte ich da eine Recherche und war da ein paar Wochen und jetzt war ich nochmal privat über einen Jahreswechsel ein paar Wochen da, aber.
Ich wollte dich fragen, und zwar, wie war denn das für dich selber? Gut, ich meine, Quedlinburg ist jetzt noch kein Dorf, aber ich meine, wie war denn das für dich selber eigentlich so der Unterschied zwischen einer Kleinstadt und einer Großstadt, also Berlin, oder wie war das für dich?
Das war mir früh klar, dass ich da weggehe und dass ich nach Berlin möchte. Ich glaube, das Problem ist auch, also ich muss sagen, für mich, ich finde die Großstadt gut. Ich muss sagen, ich finde auch Dörfer gut. Ich finde Kleinstädte eigentlich viel anstrengender als, ich finde Kleinstädte auch viel anstrengender als Dörfer, weil wir jetzt irgendwie nach Brandenburg rausfahren und so weiter.
Geht mir aber auch so eine Mischung aus mehreren negativen Sachen.
Ja. Ja, weil ich auch das Gefühl habe, genau das Nähe-Distanz-Verhältnis stimmt da irgendwie einfach nicht. Und das, finde ich, ist mit Dörfern zum Beispiel was, wo ich denke, ach ja, niemand hat irgendwie auch einen großen Respekt davor, sich nicht so sehr auf die Pelle zurück, weil man weiß, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Waldbrand ist und die freiwillige Feuerwehr wird eingezogen, es müssen ja alle ran, so. Und da darf man sich das auch nicht miteinander verscherzen, eine Gemeinschaft herstellen zu müssen, so. Und das ist in der Kleinstadt irgendwie nicht das Gefühl. Da habe ich schon eher den Eindruck oder auch die Erfahrung, dass es viel darum geht, wann haben die Nachbarn eine Viertelstunde zu spät die Tonnen rausgestellt und so weiter und so fort. Und wer hat hier wen im Blick und alles, alles wird da so bewertet. Und die Anonymität, die Großstadt verspricht, die gibt es für mich im Umkehrschritt auf eine Art auch im Dorf. Und da ist sie hergestellter so. Und in der Kleinstadt fällt das weg. Also insofern, genau, mir war klar, ich möchte mich diesen Blicken auch so früh wie möglich nicht mehr aussetzen müssen und nach Berlin gehen. Ja, da war eine gute Entscheidung.
Naja, in Berlin ist ja sowieso alles möglich, ist ja immer so ein Klischee, wenn man das so sagt, aber ist ja in der Tat so, dass man ja hier eine Menge machen kann. Du hast ja, du hast ja Puppenspiel an der Ernst Busch studiert,
ja,
ne? Und auch Judaistik. Das fand ich eine ganz interessante Kombination, auf die man ja nicht unbedingt gleich so kommt. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, also nun die beiden Sachen zu studieren?
Ja, also Judaistik habe ich zuerst studiert, als ich nach Berlin gekommen bin, und das hat mich interessiert, wollte irgendwie Hebräisch lernen und mich auch nochmal mit älter jüdischer Geschichte und Tradition auseinandersetzen. Und das habe ich aber auch relativ schnell wieder abgebrochen, weil mir, ich sag mal so, mir war klar, dass ich eine Schauspielschule möchte. Und ich brauchte aber auch was dazwischen. Und das sollte natürlich auch sein, was mich interessiert und was ich auch gerne lernen möchte. Und das war auch eine NC-Frage, weil ich ein großer Schulschwänzer war und jetzt auch, also dafür, dass ich so viel Fehlzeit hatte, war mein Abi-Durchschnitt dann doch ganz gut, aber irgendwie hat er natürlich auch nicht gereicht, um jetzt mal so die große Wahl zu haben. Hat mich auch nicht gestört, ich wollte ja an die Schauspielschule. Aber das musste ich auch erstmal ich muss ja erstmal einen Studienplatz bekommen. Und ja, das hat auch eine Weile gedauert, weil ich von Puppenspielkunst gar keine Ahnung hatte. Ich dachte, ich gehe in eine Schauspielschule und studiere Schauspiel. Ich hatte keine Ahnung, was Dramaturgie ist, fand mich irgendwie für Regie auch gar nicht und auch zu jung und so. Und so ist das alles, hat das so ein bisschen elliptische Anläufe gehabt, sage ich mal so, Bereiche und auch Formen zu finden, die mich irgendwie interessieren und die auch das Versprechen haben, dann der Puppenspielkunst so als synergetische Kunstform irgendwie genug Kunstform zu beinhalten, um mir nicht zu eng vorzukommen. Also auch, eigentlich auch da stellt sich so, Puppenspielkunst ist eigentlich auch, wenn man das so will, auch wie wie eine Großstadt der Künstler. Also hat ist der Behälter ist groß genug, ne?
Aber es ist natürlich auch ein Randbereich, muss man auch leider sagen, ne? So, also es ist so nicht so, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, da zu arbeiten. Das meine ich halt, ne? So.
Ja, das kommt drauf an. Also das Potenzial ist sehr sehr groß und jetzt. Ja, ich würde sagen, dass ich eigentlich sehr viel von dem, was ich mache, ist einfach irgendwie auch sehr puppenspielmäßig geprägt und gemacht. Und das sieht jetzt vielleicht nach außen nicht so aus, aber ich habe schon das Gefühl, dass sehr viel, dass sehr viel einfach immer noch Puppenspiel ist von dem, was ich mache.
Okay, ja. Und ich habe gelesen, dass du bei deiner Ausbildung an Ernst Busch, dass du da auch gelegentlich mal mit den Dozenten aneinander geraten bist, also weil du ja. Mal unterschiedliche Erwartungen offenbar von denen oder auch von dir war oder ja. So. Erzähl mal, wie war das?
Das hat sich, ich bin da mittlerweile sehr versöhnt und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Hochschule auch aufgeholt hat und nachgeholt hat, was ihre, was einfach der Umgang mit marginalisierten Gruppen oder Zugehörigkeiten anbelangt. Und das war das kann ich sagen, zu meiner Zeit, vielleicht auch in meinem Jahrgang, ich bin mir nicht sicher, ob wie das in anderen Jahrgängen passiert ist, war der Anpassungsdruck war sehr groß es gab einfach einen Moment nach dem Grundstudium, wo ich dem entsagt habe und auch mir davon nichts mehr versprochen habe eigentlich. Ich hatte
von dem Studium meinst du jetzt oder?
Nee, von der Anpassung.
Von der Anpassung. Okay.
Ich hatte ein Stipendium damals von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und das sah schon so aus, dass ich musste regelmäßig auch Berichte abgeben, ne? Und ich hatte immer gute, sehr gute Noten und das war aber trotzdem, es war nie irgendwie krönend oder sowas und das fand ich irgendwie immer merkwürdig und andersrum war auch immer klar, irgendwie liegt's nicht an der Arbeit, irgendwie liegt's an ganz anderen Sachen und das war auch oft ausgesprochen, was ich ein merkwürdiges Kriterium finde, dass es daran lag, dass die Dozenten, die haben oft in den Beurteilungen gesagt, wir können uns aber mit dir nicht identifizieren, so. Das ist natürlich ein Problem, wo sich zum einen die Frage stellt, ist das nötig und warum soll das sein? Welche Verwechslungen liegen hier vielleicht vor? Oder auch die Frage stellt, ist dann die Dozentenschaft vielleicht auch zu homogen zusammengesetzt, dass sich hier niemand mit mir identifizieren kann? Was ist eigentlich los so? Und das war ein Kriterium. Und ich habe also lange versucht, da irgendwie auch reinzupassen, versuchen wir alle irgendwie immer wieder reinzupassen und es stellt sich dann irgendwann die Frage, müsste man jetzt nicht auch mal da wieder stehen und dann habe ich eigentlich sehr viel klarer auch gesagt, wer ich bin in dieser Hochschule und wie ich arbeiten möchte und darauf ist nicht nur gut reagiert worden. Also haben mich einfach Dozenten dann abgegeben und wollten nicht mehr mit mir arbeiten. Das waren einfach, also das war schon schmerzlich auch, weil das waren Coming-outs und auf die ist im Prinzip mit Rausschmiss reagiert worden im Ausbildungskontext.
Das ist ja eigentlich krass im Sinne von, weil man ja an der Schauspielschule ja denkt, dass ja da die alle möglichen, also dass die eingestellt werden sein sollten auf alle möglichen Herkünfte und Darstellungsformen und so. Also es erstaunt mich jetzt fast so ein bisschen.
Ja, das Versprechen, das stimmt schon. Das Versprechen ist groß, dass die Kunst so frei ist, da allen Platz zu geben. Und Leider ist es aber auch, leider, das Problem ist, glaube ich, auch, darüber könnte man ja längerfristig, müsste man sich wirklich mal überlegen, wie man das eigentlich macht. Die Körper stehen halt einfach ständig, also zur Verhandlung sozusagen. Also, und das ist ein sehr fragiler Moment und auch Raum, und da muss auch geschützt werden, so ein Probenraum, so eine Probebühne. Und wenn die Körper da ständig verhandelt werden und die Blicke halt auch oft weiße, heterosexuelle, ossi-deutsche Blicke sind, so, dann ist es schon sehr, sehr, ist es das Verhältnis, was sich da aufspannt dazwischen, die Gefahr, dass das nicht gut läuft oder auch zu wenig von anderen weiß und von Bedürfnissen weiß, ist doch sehr groß. Und ich denke, daran ist das vor allem gescheitert, dass es auch ein Missverständnis gibt, was das alles meint, die Körper und die Leistung sozusagen dazu zu verhandeln.
Naja, es ist auf jeden Fall sicherlich so, dass da die Körper also unter Beobachtung stehen. Also ja. Ich kann eine Geschichte erzählen, die ist jetzt gerade erst eine Woche alt. Also ja. Da ging es darum, dass eine Bekannte von mir, also die ist schon ganz gut im Geschäft, irgendwie im Theater, Film, Kino und so, aber da ging es dann darum, dass sie neu kategorisiert wurde in so einer Künstleragentur, wo es halt so betont wurde, also die ist jetzt nicht dick, aber die ist jetzt aber mal nicht ganz schlank, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und dann hat sie sich total geärgert, dass das dann irgendwie so betont wurde in dieser Kategorie, so nach dem Motto, naja, irgendwie so weibliche Runde, also es ging so in die Richtung so, also sie hat jetzt nicht die Idealmaße und sie hat sich total darüber geärgert und ich habe dann zurückgeschrieben, also das kann ich auch total verstehen, weil man dann so denkt, so naja, es ist so diskriminierend, ne? Weil man denkt, ich meine, es geht ja eigentlich darum, was sie jetzt
an Schauspiel... Das hat mit ihrer Spielleistung auch richtig, noch gar nichts zu tun. Also, genau, weil ihr wird ja an der Stelle sozusagen auch ihre berufliche Befähigung weggenommen, indem sich auch.
Oder zumindest eingeschränkt, sagen wir mal so, ne? Ja. Indem man halt so das so betont halt, ne? Und das fand ich so ein ganz interessantes Beispiel, wo ich gedacht habe, meine Güte, also dieses Gewerbe ist auch, also wie du sagst, also die Körper, die stehen so unter Beobachtung. Ja, so, ja. Ne? Und würdest du dann aber sagen, dass das also gut, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist ja offensichtlich ein Beispiel, dass es nicht besser geworden ist, aber würdest du denn sagen, dass das besser geworden ist oder erlebst du das immer noch so?
Ja, also beides. Ich denke, da ist gerade viel Bewegung drin und ich habe das Gefühl, dass da auch für nicht weiße deutsche Perspektiven auch viel Bewegung drin ist. Und andersrum verstehe ich, dass der Zorn, dass der Gerechtigkeitszorn auch einfach sehr groß ist und auch an der Stelle wieder frei wird, weil an der Stelle, wo sich Sachen einlösen, kommt ja nicht unbedingt irgendwie eine Beruhigung und Versöhnung. Es wird ja auch mitunter einfach Platz, irgendwie festzustellen, wie erschöpft einfach auch politische Kämpfe sind, weil es einfach schon so lange geht und weil eigentlich auch klar ist, habt euch nicht so, also habt ihr die Sachen in der Hand haben sozusagen, habt euch nicht so blöd, das Spielzeug einfach zu teilen. Das ist einfach Lebenszeit. Das ist irgendwann ist es mit uns allen irgendwie auch jeweils vorbei und es macht keinen Sinn, jetzt wieder 40 Jahre zu warten und dann immer noch zu sagen, oh, da hat sie ja schon viel getan, so, ne?
Ja, das stimmt. Das geht ja wirklich schon sehr, 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 sehr lange. Wobei ich jetzt sagen würde, ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden durch so eine breitere gesellschaftliche Diskussion auch. Ja. Also MeToo und diese anderen Sachen und dann auch Black Lives Matter. Also das schwappt ja auch so zu uns rüber, so, ne? Also wo ich dann denke, es ist so, also ich will es jetzt nicht schön zeichnen, ich will nur sagen, ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden im Bewusstsein
auch. Ja, klar, wieder. Fridays for Future auch. Und trotzdem muss ich sagen, auch da ist natürlich, gibt es einen Generationssprung. Also ich gehöre ja nicht zu den Jüngsten mehr und stehe, muss auch feststellen, ich kann ja maximal jetzt sowas wie der Onkel von Fridays for Future sein und das ist die nächste Generation. Meine Frage ist ja eigentlich nur, was braucht ihr denn von mir? Kann ich euch irgendwie Schnittchen schmieren? Wie kann ich euch dann unterstützen? Aber ich muss ja auch verstehen, dass das die Generation ist, die sauer sein wird auf mich, dass ich ihnen das, also nicht ich nur allein, aber dass wir ihnen das sozusagen so überreicht haben. Wir müssen die Wut auch in Empfang nehmen und können nicht sagen, es ist alles besser geworden. Da wachsen Bedürfnisse nach, irgendwie aus anderen Selbstverständnissen und Erlebnissen und logischerweise werden die nicht sagen, ist doch alles schon schön.
Naja, klar, da ist auch ein anderes Bewusstsein gewachsen. Also ich bin ja noch älter als du. Also ja. Das so, so, da werden auch andere Fragen gestellt, aber was ich auch gut finde.
Ja,
auch.
Klar.
Also, weil das muss ja auch ab einem gewissen Punkt auch mal sein.
Ja, das ist auch meine Hoffnung, dass sie uns Sachen nicht durchgehen lassen.
Genau. Ich würde aber gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Und zwar, ich habe gelesen, du hast ja auch zwei, also habe ich das verstanden, zumindest zwei biografisch geprägte Stücke gemacht.
Mhm.
Also es waren, glaube ich, Monologe, ne?
Solo-Shows,
ja. Genau. Mhm. Also Monologe, falsches Wort, genau. Aber eines hieß, ich beiße mir auf die Zunge und frühstücke den Belag, den mir meine Rabeneltern hinterließen.
Ja.
Da musste ich erst im ersten Moment so ein bisschen lachen, aber eigentlich ist das ja eigentlich gar nicht lustig. Harter Titel. Warum ging es da oder warum hast du das Stück so genannt?
Das war, also, naja, ich muss das vielleicht so erzählen, die erste Show, die ich gemacht habe, das war meine Diplom-Show, die hieß Tyke Royal und das ging gar nicht, das hatte mit Eitelkeit eigentlich gar nichts zu tun, sondern es ging vor allem darum, das war eben der Moment, wo ich beschlossen hatte, das bringt nichts mehr mit der Anpassung. Ich muss ja selbst für mich sorgen, meine Coming-out sozusagen an der Hochschule hatte, eben auf die schlecht reagiert worden ist. Und ich hatte das Gefühl, ich muss einmal versuchen jetzt noch, ob ich in diesen Beruf reinkomme. Weil das war immer meine quälende Frage eigentlich, wie kann ich überhaupt in diesen Beruf reinkommen? So, wenn das die Ausschlussmechanismen sind. Und Tyke Royal war eben der Versuch, der Aufschlag, mich da reinzubringen, mich als Marke zu inszenieren oder zu setzen und auch mir alles zu erlauben, worauf ich Lust habe. Also auch zu malen, Musik zu machen, irgendwie das alles auf der Bühne zumindest einmal auszuprobieren, um zu gucken, klappt das denn, was ich machen möchte? Weil sonst ist das auch Quatsch, wenn man immer sagt, es liegt ja an den anderen, dass ich nicht darf oder so. Man muss es ja auch mal probieren. Ist das eigentlich, stimmt das überhaupt? Und das habe ich gemacht. Das war dann doch auch sehr erfolgreich. Die Hochschule ist da auch stolz dann drauf gewesen, auf diese Arbeit. Das ist natürlich irgendwie auch ein Moment, wo man auch nicht weiß, soll man jetzt höhnisch lachen? Soll man sich echt freuen? Ist das jetzt gut? Kann man sich jetzt hier versöhnen? Bleibt da, wie geht man mit dieser Erfahrung davor um?
Und du hast aber schon so ein bisschen Autobiografisches da reingebracht, so, oder?
Ja, also es ist schon auch einfach es ist schon auch eine starke Fiktion, das muss ich sagen. Ich habe da auch einen sehr traditionellen Begriff eigentlich dann von Kunst und auch Theater. Also das ist eine Bühne und eine Bühne ist für mich immer ein Als-ob-Raum. Und was ich aufgemacht habe, war, glaube ich, dass ich mit diesem als ob, ich habe mich vorgestellt im Prinzip als ob. Und ich habe eigentlich diesen Bedeutungsraum von Theater versucht auszudehnen und auch auf mich anzuwenden. Also das macht es vielleicht zu so einer auch autobiografischen Arbeit. Ich habe mich da eben nicht als neutralen Körper ausgeschlossen auf der Bühne, sondern mich in diesem Zeichensystem irgendwie da auseinandergenommen. Genau, die zweite Arbeit, die ist eigentlich, hat dann noch einen Schritt wieder zurückgenommen und darüber gesprochen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ich hier heute Abend mit dem Publikum in einem Raum bin, Zeit verbringen kann und zwar sitzen sie im Publikum und ich stehe auf der Bühne und dazu braucht es einfach ein paar kriminelle Tricks sozusagen, um mich in diese Hochschule zu bringen und welche das waren und das eigentlich von der Überwindung der Unmöglichkeit, mich in diesen Beruf reinzukriegen, zu sprechen, ja, und zu singen.
Und wie waren die Publikumsreaktionen so? Also hast du das Gefühl gehabt, die Leute haben das verstanden, was
ja.
du da erreichen wolltest?
Ja, das glaube ich schon. Ich habe das war gut auch da, das war auch gut, die Erfahrung mit der Hochschule, also als theatrale Rede offen zu legen. Darauf ist schon auch sehr stark reagiert worden. Ja, doch, ich habe die Vorstellungen waren eigentlich immer sehr emotional, die Reaktionen waren sehr emotional. Es haben auch einige Leute da geweint und aber sich auch unterhalten gefühlt. Ich habe dann auch eine Grammatik entworfen in der Show Und das war der Versuch, ein Pronomen anzubieten, was in dem alle Platz finden können, um aus diesem er, sie auszusteigen. Und das war Herm. Und das ist dann so, das habe ich dann in der Show auch so grammatikalisch so, ich habe das so durchdekliniert. Und das habe ich so eine kleine Unterrichtsstunde in der Show gemacht. Das war sozusagen der Mitmachbereich. Ja, nicht, dass ich ein Fan von Mitmachtheater bin, aber an der Stelle musste das natürlich sein. Und das, das ist schon auch gemocht worden. Und es gab einen anderen Teil, wo es eben auch darum ging, dass ich aus Quedlinburg komme und Quedlinburg eine Stadt ist, wo ganz kurz auf die Anschläge auf das Sonnenblumenhaus in Rostock das Asylbewerberinnenheim in Quedlinburg auch 6 Tage gebrannt hat. Und darum ging es auch. Es ging auch um eine was eigentlich mein Erbe ist sozusagen. Oder nee, Quatsch, andersrum, was mir mitgegeben worden ist. Also welche Mitgift ich eigentlich in Empfang nehmen muss und mich daran abzuarbeiten. Ja, mhm.
Ja, spannend. Du hast ja auch, habe ich gelesen, vor ein paar Jahren den Zentralrat der Asozialen gegründet oder mitgegründet. Mhm. Das ist ja auch so ein Wort, wo wir sozusagen so die Mainstream-Gesellschaft ja erstmal so ein bisschen schockiert darauf reagiert, weil es natürlich so ein provokatives Wort halt, die Asozialen, also das wurde ja auch in der Nazi-Zeit ja auch missbraucht oder beziehungsweise die Leute ja auch ins KZ gesteckt damals. Aber ich würde dich gerne mal fragen, hast du auch so ein Drang, also so die Marginalisierten, also auch so Randgruppen, also auch so künstlerisch dann so eine Stimme zu verleihen, auch dann so damit umzugehen auf so einer künstlerischen Art und Weise?
Ich glaube schon, weil das auch meine strategischen, das ist mein Arbeitsbereich. Also es ist ja ein, ich habe ja beschlossen sozusagen, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung auch für mich, auch formal, ästhetisch und im Habitus und auch was die Konventionen angeht, nicht in die Politik zu gehen zum Beispiel, da möchte ich gar nicht machen, ist mir auch zu viel sitzen und so weiter und so fort.
Ist auch so eine Ochsentour, wie man immer so sagt.
Ja,
ne?
Tonal, also ja. Und aber es ist ja die Frage, was dann, was mein Arbeitsbereich eigentlich für utopische Potenziale so frei machen kann. Genau, mit dem Zentralrat der Asozialen in Deutschland ist das so, dass eben das war halt der Versuch, das muss man sagen, das hat jetzt dieses Jahr auch funktioniert, aber nicht als alleinige, aber da haben viele Gedenkstätten mitgemacht oder nicht mitgemacht, sondern es war ein gemeinsames Unternehmen, kann man sagen, die Verfolgung der eben als vermeintlich von durch die Nazis als Asozialen Verfolgten, die zu entschädigen, als Opfergruppe überhaupt anzuerkennen, weil eben bis diesen Jahr nicht alle von den Nazis Verfolgten überhaupt als Opfer des Nationalsozialismus von der Bundesregierung anerkannt worden, was natürlich schändlich ist nach über 70 Jahren. Und das ist für die sogenannten Berufsverbrecherin und Asozialen, und da hört man hört ja bei beiden Opfergruppen eigentlich auch schon, wie was das einfach für ein abwertender, hässlicher Blick auf Menschen ist, und das ja wahrscheinlich auch gar nicht, also was daran einfach nicht stimmen kann. Also Berufsverbrecherin, man hört das ja schon, dass was soll das sein? Das sind natürlich diese komischen rasseideologischen Behauptungen, dass was immer so angeboren sein soll und so weiter und so fort, und da irgendwie auch, ja. Und darum ging es, das so das zu machen, und aber auch dieses Wort asozial, was ja irgendwie, wenn ich mich nicht täusche, auf jedem Schulhof eigentlich auch.
Ich würde gerade sagen, es ist ja heute noch gebräuchlich.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Da wird viel gesagt. Das steht auch in den Kommentarspalten, steht das auch oft drin. Es ist halt schon genau auch der Versuch, dieses Wort eben zu zitieren, aber es eigentlich auch abzunutzen, ne? Mhm. Also soll eigentlich rausgeschmissen werden. Ja.
Und sag mal, wenn du jetzt so überlegst, ich finde ja diese Debatte, also so mit der Marginalisierung oder dass Leute auch abgewertet werden, ja. Wir haben ja auch schon in anderen Zusammenhang darüber gesprochen, das ist ja auch durchaus was in der queeren oder schwulen Szene ja auch passiert. Also man würde ja immer in einer idealen Welt ja denken, dass das da nicht passiert, weil die Menschen einen besseren Blick darauf haben sollten.
Du meinst intern?
Intern, ja. Genau. Mhm. Aber das ist ja nicht so halt.
Und nee, ich natürlich nicht,
genau. Ja. Und ich würde dich gerne mal fragen, wie erlebst du das denn selber, also sowohl als Privatmensch oder auch als Künstler? Mhm. Also hast du selber damit zu tun oder verarbeitest du das auch nochmal, auch jetzt weiterhin künstlerisch? Wie ist das?
Ja, ich habe damit natürlich automatisch auch zu tun, weil es stellen sich ja für mich auch immer schon Fragen, auch in meiner Kindheit und Pubertät, wer sind meine Vorbilder irgendwie, ne? Und ich kann mich daran erinnern, dass es in den 90ern, also als das war dann ja quasi da meine Zeit, der Pubertät so. Also da gab es Hella von Sinn, Ulrike Volkers, Alfred Biolek, Guido Westerwelle und habe ich ihn vergessen, gut, Rosa von Braunheim.
Ja, das waren so die Vorbilder der 90er. Ne? So,
ja, so. Und das hat mich in extreme Schwierigkeiten gebracht, weil ich hatte totale Identifikationsprobleme und ich wusste nicht, ich habe natürlich trotzdem jeden Ulrike Volkers Tatort geguckt und fand das irgendwie auch gut, aber ich hatte mit vielen dieser Personen sozusagen ein erhebliches Problem. Ich habe mit Guido Westerwelle große politische Differenzen gehabt, so, und da stellt sich natürlich das Problem. Und aber andersrum war ja mein oder ist auch mein Bedürfnis, ist natürlich eigentlich da, sehr viel gemein zu haben. Und das stellt sich ja nicht her, weil es auch ganz andere politische Anschauungen gibt und auch ganz andere, weiß ich nicht was, soziale...
Ein anderes Weltbild, kann man ruhig sagen. Ja. Ne? So, also im Falle von Westerwelle zumindest. Ne? So.
Absolut, ja. Umgangsform oder so. Und das habe ich... wir sind ja manchmal, reagieren wir ja irgendwie auch so... empört, wenn man denkt, ah ja, aber sie ist doch lesbisch, wie kann sie denn dann so rassistisch sein? Sie hätte es doch irgendwie, wo bleibt denn ihre Empathie und ihr Einfühlungsvermögen? Warum kann sie denn da nicht mitgeben? Warum grenzt sie sich dann irgendwie um sich herum irgendwie ab? Und das, muss ich sagen, das Problem habe ich schon irgendwie auch nach wie vor, dass ich, aber das sind so Empathieprobleme und andersrum muss man sagen, da braucht es auch die Voraussetzung nicht, schwul oder bi oder irgendwie aus diesen Community-Möglichkeiten sozusagen Zugehörigkeiten zu haben. Also Empathie stellt sich anders her und braucht auch diese Diskurshoheit braucht es darin auch nicht. Das kann auch meine Oma, die in keinen Diskursen dieser Art drinsteckte, kann das Herz irgendwie an der richtigen Stelle haben und es ist alles gut. Also
naja gut, aber trotzdem stellt sich ja so die Frage der Teilhabe, sage ich jetzt mal, und auch der also es sind ja auch, also sind ja verschiedene Fragen, also auch so der Repräsentation, also wie werden Leute auch dargestellt, also es führt auf das zurück, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, so, ne, also wie Leute halt, die nicht in dieses Mainstream-Bild reinpassen, wie sie repräsentiert werden, aber zum anderen halt auch so, geht es ja auch um so eine Teilhabe, wenn jetzt irgendwie Leute marginalisiert werden, dann bedeutet es ja oft auch, dass sie wirtschaftlich nicht so teilhaben und so
eine Sache. Absolut, ja.
Ist denn das sowas auch für dich auch in deiner Arbeit oder auch als Privatmensch ein Thema? So?
Absolut, das ist ein großes Thema, weil sich andersrum ja auch wieder stellen sich natürlich Fragen, also eben werden die Ressourcen geteilt, kommen irgendwie alle Leute ran, wer ist hier schon wieder prekarisiert worden und so weiter und so fort, aber es stellen sich andersrum auch, finde ich, stellt sich auch so ein Verwertungsdilemma, wo ich manchmal denke, ja gut, wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben ja irgendwie aber auch im Kapitalismus, also ich finde nicht alles daran, wie diversifiziert wird sozusagen, irgendwie nutzbringend und bereichernd und befreiend für die Personen, die dann dafür herhalten müssen, das zu tun. Also die als Diversifizierungsoberfläche sozusagen auftauchen sollen. Und da stellen sich natürlich auch Fragen, wo ich manchmal denke, ja, wenn Leute mit bestimmten Zugehörigkeiten wieder zurück auf diese Zugehörigkeiten verwiesen werden, über andere Themen nicht sprechen sollen, dürfen, da wird es für mich schon wieder ganz schön schwierig, weil...
Also, dass sie sozusagen reduziert werden
auf
ihr schwarzes, lesbisches oder was auch immer sein.
Ja, genau.
Genau. Das stimmt, aber das ist immer auch so ein Lieblingsthema von mir. Ich finde, es ist ganz schön, ich finde zum Beispiel so in amerikanischen Zeitungen oder so, also jetzt mal unabhängig von der Frage, was man von Amerika hält oder so, aber da finde ich zum Beispiel manchmal ganz schön, was bei uns immer noch so fehlt, dass dann man liest dann so einen Text und da geht es dann um, keine Ahnung, um auch wie Steuerreform oder Gesundheits- oder so. Und dann wird dann ganz selbstverständlich erwähnt, Mr. und sein Partner so, und die haben jetzt auch dieses oder jenes Problem.
Ja.
Und da geht es in dem Moment aber überhaupt nicht um Schwulsein oder um lesbisch sein.
Stellt euch mal vor, setzt euch mal hin.
Genau, also so, und dann ist das so ganz selbstverständlich im Text mit drin. Und das finde ich halt bei uns immer noch so ein bisschen wenig, wo dann immer, wenn es um irgendwie, keine Ahnung, lesbische oder Trans-Thema, das wird dann immer halt so auf dieses spezielle Thema reduziert.
Ja.
Und das hat nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass das so allgemein auch breiter auftaucht. Das finde ich so ein bisschen schade manchmal.
Das ist total schade, weil es ja letztendlich auch dann immer darauf verweist, wer alles quasi nicht Teil der, nicht selbstverständlich Mitglied dieser Gesellschaft sein soll. Das ist natürlich happig zu verstehen, drei Generationen deutsch-türkischer Familien werden immer noch nicht, trotzdem, dass die Staatsbürgerschaft sich auch hier sehr, sehr spät eigentlich umgewandelt hat in wer hier geboren wird, ist Deutsch, hat einen deutschen Pass, so kommt natürlich auch vor, und trotzdem, das ist absolut fatal, da immer wieder auch das Signal zu geben, nee, eigentlich ja nicht, so, eigentlich gehörst du ja nicht dazu. Und es stellt sich natürlich, es konstruiert sich dadurch auch immer wieder so ein weißer, heterosexueller, mittelständischer, deutsche Normalität.
Mainstream.
Genau, das ist
Es ist dann schwierig. Halt immer so Müller-Meyer-Schulze halt, so, ne?
Ja, genau.
Das Klischee, was dann irgendwie so das weiße, heterosexuelle Klischee, was irgendwie auch immer so auftaucht.
Ja.
Gut, jetzt kann man wiederum sagen, ich meine, es ist natürlich auch die Mehrheit, die in Deutschland lebt. Das muss man natürlich wie einfach mal so feststellen. Aber,
ja, zwei Drittel.
Aber genau, aber nicht mehr alle, richtig. Ja, genau.
Zwei Drittel. Und ja, ich meine, das muss man auch sagen, guck mal, das war ja auch, ich bin jetzt nicht so ein großer Fußballfan, aber hier im Männerfußball zum Beispiel, ne, da, man sieht das ja auch, und das waren ja da auch große Diskussionen, ja, die weiße Deutsche, die Fußballmannschaft, die Nationalmannschaft, die ist halt auch nicht weiß. So. Und es gibt da gar nicht mehr so viele Müller-Meyer-Schulze Nussknacker-Spieler drin. Und das ist auch gut für den Spielstil und so weiter und so fort.
Und angeblich auch nicht alle heterosexuell. Aber gut, das weiß man nicht.
Auch das weiß man nicht. Ja, genau. Aber ja.
Na also gut, das ist Fußball. Das letzte Tabu, was noch halt so besteht. Aber ich finde das eine ganz gute Überleitung. Das fand ich ja bei eurem Film auch sehr schön, dass so dieses Schwul-Trans-Thema, also dass das so quasi so gar nicht, also im Film jetzt in dem Sinne vorkommt, sondern dass es quasi so ein Subtext ist.
Ja, es wird nicht vorgewarnt. Ja.
Genau. Naja, ich meine, dass es halt nicht so im Vordergrund steht.
Ja.
Das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, weil oft ist es ja dann, oder nicht oft, aber doch dann irgendwie steht es dann so im Vordergrund, und wo das dann auch so gelabelt wird halt.
Ja.
Ne? So, der Film lief ja auch in Saarbrücken, glaube ich, auf dem Filmfestival auch. Und da kann mich erinnern, hat auch jemand geschrieben, dass ein Kritiker, dass er diesen Aspekt ganz schön fand, dass es das nicht so
ist die neue Selbstverständlichkeit.
Genau. Wie war das? Der kam gut an, offensichtlich, dann da im Filmfestival.
Ja, also damit habe ich so nicht gerechnet. Das klingt jetzt auch so wie, das macht man ja immer irgendwie, aber das ist ja mein erster Film, und ich und für Johannes, der Regie gemacht hat, auch, und für einige vom Team, die viel länger schon mit Filmen beschäftigt sind, war es dann aber doch noch bislang die größte Arbeit. Und wir waren so froh, dass wir eingeladen waren und im Wettbewerb zu laufen und den Film sozusagen mit anderen, mit vielen Leuten sozusagen teilen und gucken und diskutieren zu können. Damit war ich wirklich reich beschenkt. Und dann saßen wir in der Preisverleihung drin, und wie das manchmal so ist, dann sind ja die Beurteilungen zuerst gelaufen, ne? Und also die Beschreibung, die Begründung, sagen wir mal die Jurybegründung. Und dann denkt man so, gibt's halt noch einen anderen. Welcher Film war denn noch in der Uckermark? Das hat schon eine Weile gedauert, bis der Groschen gefallen ist, zu verstehen, jetzt habt ihr nicht so, das seid ja ihr. So. Und Das war toll und es ist eigentlich, es hat sich da sehr viel eingelöst. Also auch das irgendwie als Heimatfilm zu bezeichnen oder zu beanspruchen oder auch, auch als Diskussions, Einladung, als Einladung, sich zu streiten vielleicht auch, anzubieten, das hat gut funktioniert, oder was misszuverstehen und,
Aber sich zu streiten, du meinst jetzt über den Heimatbegriff?
Ja, absolut.
Oder,
okay, ja, klar, ja, klar.
Was wir vorhin besprochen haben, ne, mit Großstadt und Provinz und, oder.
Ja, so, oder? Und deutscher Leitkultur und Zugehörigkeiten und so weiter und so fort und diesem unsäglichen Innenministerium da und seiner, ja, es hat ja Auswirkungen. Und genau, und es ist eigentlich sehr, sehr gut drauf reagiert worden, auch weil, naja, also an der Stelle, wo man sozusagen diesem Coming-out-Zwang widersteht, irgendwie die Figuren irgendwie da alle so identitätspolitisch irgendwie so durchzudeklinieren und das irgendwie so anzukündigen wie, oh, jetzt macht euch mal auf, was ihr fasst, ne? Das ist nämlich so bei denen so, das empfinde ich eigentlich auch als Schreiber, also als Autor, als Drehbuchautor, als ein Verrat an den Figuren, weil den Figuren ist ja klar, was sie sind. Und das spielt auf dem Weg zum Mittagessen miteinander oder beim Laufen gehen, das spielt jetzt für die auch keine Rolle. Also die Großmütter und Markus, die wissen genug voneinander, die haben ein vertrauensvolles zärtliches Verhältnis, das ist nicht nötig, dass die sich vor Mittagessen sagen, du, warte mal, ich muss ja noch mal was sagen. Das habe ich jetzt zwar schon 5-mal gesagt, aber jetzt macht ihr auch was ihr fasst. So, ne? Das spielt für deren Verhältnis, die wissen alles voneinander und deswegen gibt es oder sehr viel und lassen sich vielleicht Platz für Geheimnisse und das ist auch okay. Deswegen muss dem Publikum da nichts angetragen werden, was so
vorgesetzt werden.
Ja, so. Was die Figuren als Konflikt haben müssen miteinander. Und das darum ging schon auch, die Figuren nicht irgendwie gegeneinander auszuspielen, damit die dann irgendwie da nicht miteinander klarkommen und so. Und das hat eine Weile gedauert, so ein paar Tage gedauert, bis ich das, glaube ich, auch so ein bisschen rumgesprochen hatte, was so die Zugehörigkeiten vielleicht sind der Großmütter und auch der jüdische Familienidentität, weil da ist ja auch nichts Folkloristisches in dem Sinne passiert. Und das ist halt der Punkt, man kann das sehen in dem Film, man kann es auch übersehen. Wenn man es übersieht, hat man trotzdem irgendwie auch den Film gesehen. Wenn man Referenzen irgendwie erkennt oder was versteht, dann hat man mehr gesehen, weiß ich nicht, so ist ja vielleicht auch unsere, das sind ja irgendwie auch unsere, ist ja unser Kommunikationsdilemma miteinander auch. Wir können uns ja auch verpassen und waren trotzdem da, ne?
Naja, sagen wir mal so, es kommt so ein bisschen natürlich auf die Intention oder auf die Geschichte an. Ich meine, sagen wir mal, ich würde jetzt nicht automatisch sagen, also wenn man in einem Film jetzt die Zuschreibung oder diese Labels jetzt in den Vordergrund stellt, das kann ja unter Umständen auch seine Berechtigung haben, wenn man eine bestimmte Geschichte, eine bestimmte Intention hat. Also ich würde das nicht automatisch jetzt immer so, also es kommt so drauf an, aber es ist natürlich,
sagen wir mal, man kann für beide Positionen leidenschaftlich streiten,
bestimmt. Genau, also ich denke halt, diese Selbstverständlichkeit in eurem Film ist halt sehr, sehr schön, weil man das ja immer noch zu selten sieht. Also gut, es wird natürlich mehr im Laufe der Zeit, aber das ist ganz schön. Also ich meine, dass man jetzt irgendwie nicht mehr so dieses super problematisierte. Also mich erinnert das zum Beispiel ein Film, der auch so ein bisschen in die Kerbe, auch wenn es eine ganz andere Geschichte ist, es gibt da jetzt Futur 3.
Ja, ja, ja.
Und da fand ich zum Beispiel bei dem Film sehr, sehr schön, der schwule Sohn, der ist ja Iraner oder Deutsch-Iraner oder so. Und was da sehr schön war in dem Film, normalerweise hat man ja immer diese Erwartung, großes Drama und Eltern, nein, und das widerspricht unserem Glauben, so. Und ist gar nicht. Also die Eltern sind da super bei ihrem Sohn, so, ne? Und und das fand ich irgendwie ganz schön, weil das war schon in dem Film auch so, also dass das gar nicht so eine Problematisierungsebene da hat.
Ich muss sagen, ich mochte das an Futur 3 auch, dass ich das Gefühl hatte, es werden keine Konflikte zwischen den Figuren konstruiert auch oder in einer vermeintlichen Erwartungshaltung.
Genau,
oder
sowas, genau.
Ne, dem Publikum so irgendwas vermeintlich irgendwie schon mal vorweggenommen und das. Es ist ja auch interessant zu sehen, was dann irgendwie auch guterweise nicht passiert mit einem Publikum, weil man kann das auch einfach, es ist vielleicht so, man kann es so setzen, vielleicht, keine Ahnung, oder was dazwischen und man kommt, es materialisiert sich irgendwie, man kommt ehrlich gesagt bei einer ganz anderen Gegenwart irgendwie dann auch mal raus, wenn man sich diesen Zirkus da einfach nicht mehr gibt. Das mochte ich an Futur 3 auch sehr und ich freue mich, dass der so so viel Popularität einfach gerade auch.
Vielleicht auch genau deswegen, weil es auch mal so eine andere Herangehensweise ist, dass es halt nicht irgendwie im Verstoßen werden Selbstmord, weiß ich was, endet, sondern halt, dass es so eine ganz schöne Selbstverständlichkeit hat halt, ne? So.
Ja, und es ist ja auch eine schöne Dreiergeschichte bei denen. Das hat mir auch sehr gefreut, dass die Liebesbeziehung, die anfängt, die steht halt nicht gegen die Schwester und da komme ich sozusagen auch wieder an so einen Queerness-Begriff irgendwie ran, wo ich denke, ja, vielleicht ist das auch irgendwie eher queer als immer diese schnelle Übersetzung mit lesbisch, schwul und so weiter und so fort. Also auch in eine Dreierkonstellation mit einer Schwester nicht aufzulösen und zu sagen, nee, die wissen ja, in welchen Beziehungen sie zueinander stehen und sie machen zu dritt weiter. So.
Ja, so ein bisschen offen zu lassen, also offen für Interpretationen vielleicht auch, ne? So, also vom Zuschauer, Zuschauerin her, meine ich so, ja.
Ja.
Du, das war sehr spannend. Danke, dass du hier warst.
Gerne.
Also, das war Touquet Royal zu Gast bei Queer is Berlin. Jetzt müssen wir nochmal sagen, der Film läuft ab 12. November
im
Kino.
Nicht vermutlich, sondern ja.
Genau, also ich wünsche eurem Film sehr viel Erfolg. Also danach wird er ja wahrscheinlich noch auf DVD und vielleicht auch Streaming on Demand oder so auch nochmal verfügbar sein. Aber jetzt sag mal, was sind denn deine nächsten Projekte? Woran arbeitest du gerade?
Ich bin damit beschäftigt, den nächsten Film zu entwickeln und ich bin mit Drehbuchschreiben demnächst beschäftigt.
Kannst du schon ein Stichwort sagen oder worum es gehen soll?
Ja, es wird wieder um den ländlichen Raum gehen und es wird um Jugendliche gehen.
Ah ja, okay.
Und genau, also ich habe mich, das ist auch gut in dieser unter diesen ganzen Pandemiebedingungen, ich bin einfach gerade sehr viel mit Schreiben beschäftigt.
Ja, das ist natürlich gut, das ist ja sowieso eine einsame Beschäftigung.
Ist ein sehr guter Zeitpunkt.
Aber ist natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, um das jetzt zu tun. Da hat man auch seine Ruhe, jetzt kann ich mir vorstellen.
Ja, genau.
Also sagen wir es nochmal, Neubau, ein Heimatfilm mit Touquet Royal, vorne mit Touquet Royal. Danke, dass du da warst.
Ja,
Dankeschön.
Vielen Dank für die
Danke.
Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.